Im Gespräch. Eine Sendereihe von Renata Schmidt-Kunz.
Die Sesa herzlich begrüßt. Heute unterbrechen wir kurz die Sommerreprisen und präsentieren Ihnen eine aktuelle Sendung. Gestern hörten Sie Birgit Dahlheimer in einem Gespräch mit der Journalistin und Japan-Expertin Judith Brandner, in dem bereits viele der gängigen Japan-Stereotypen besprochen und korrigiert wurden. Heute setzen wir das Thema Japan fort, in dem nun Judith Brandner selbst ein Gespräch führt, und zwar mit der 1958 geborenen Japanologin, Ethnologin und Genderforscherin Ingrid Getreuer-Kargel. Die meisten ihrer Feldforschungen und Japanaufenthalte fanden in der sogenannten Heisei-Ära statt. In dieser Zeit zwischen 1989 und 2019 hat sich die japanische Gesellschaft sehr verändert. Neoliberalismus und Globalisierung haben auch vor Japan nicht Halt gemacht. Seit dem Ende der Bubble-Ära, des Höhenflugs der japanischen Wirtschaft in den 1980er Jahren, haben sich die Arbeits- und Unternehmenswelten radikal gewandelt. Die demografische Entwicklung des Landes steuert auf einen drastischen Bevölkerungsrückgang zu und auch die Geschlechterverhältnisse sind im Wandel begriffen. Mit der Forschung über Frauen und dem Versuch, Stereotypen abzubauen, steht Ingrid Getreuer-Kargel durchaus in der Tradition der Wiener Japanologie, in der diese Themen seit den 1970er Jahren immer wieder Forschungsschwerpunkte waren. Als Ingrid Getreuer-Kargel Ende der 1990er Jahre zu einem einjährigen Japan-Aufenthalt als Gastforscherin an einer Universität in Tokio aufbrach, war ihre Tochter Stella mit dabei. Die Doppelrolle als Forscherin und alleinerziehende Mutter eines schulpflichtigen Kindes ist im damaligen Japan höchst ungewöhnlich. Aus der geplanten teilnehmenden Beobachtung der Völkerkundlerin wird zunehmend die beobachtende Teilnahme. Aus dieser persönlichen Erfahrung und aus der irritierenden Behauptung, Japans Frauen seien nicht oder nur scheinbar benachteiligt, sondern im Gegenteil die grauen Eminenzen im Hintergrund, wächst die Idee, das Verhältnis der Geschlechter in unterschiedlichen Räumen zu untersuchen. Ingrid Getreuer-Kargel dokumentiert und analysiert nonverbales Verhalten und Körpersprache von Männern und Frauen und geht der Frage nach, wie sich Geschlecht über den Körper reproduziert. Daraus entsteht ihre Arbeit Geschlecht und Raum, Untersuchung zur Hierarchie des Geschlechterverhältnisses in Japan, mit der sich Getreuer-Kargel 2003 als erste Frau im Fach Japanologie an der Universität Wien habilitierte. Ingrid Getreuer-Kargel ist heute außerordentliche Professorin für Japanologie am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien.
Hören Sie nun Judith Brandner im Gespräch mit der Japanologin, Ethnologin und Genderforscherin Ingrid Getreuer-Kargel.
Herzlich willkommen, liebe Ingrid Getreuer-Kargel im Funkhaus in Wien zu einem Gespräch über einen Forschungsgegenstand, der uns beiden sehr am Herzen liegt, Japan im weiteren Sinne. Ich möchte jetzt mit einer persönlichen Bemerkung beginnen. Wir kennen uns, seit ich 1981 zum ersten Mal das Institut für Japanologie betreten habe. Und die Tatsache, dass man an derselben Uni und am selben Institut studiert hat, begründet eine lebenslange Beziehung. Und das erklärt auch unser kollegiales Du, mit dem wir, man muss es leider so sagen, fast 40 Jahre schon verbunden sind. Liebe Ingrid, du stehst in deiner Japanforschung in der Tradition der Wiener Schule. Die Wiener Japanologie ist im deutschen Sprachraum bekannt für einen Forschungsansatz, der die philologischen Wurzeln, also Sprache, Schrift, Literatur mit anthropologischen und ethnologischen, ethnografischer Tradition und sozialwissenschaftlicher Reflexivität verbindet. Vielleicht eingangs die Frage, was heißt denn für dich Japan erforschen? Oder was macht Japan für dich zu einem interessanten Forschungsobjekt?
Wir haben uns kennengelernt damals noch im NIK, in dem räumlichen Verbund mit dem damaligen Institut für Völkerkunde, und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Die Nähe zur Völkerkunde kam daher, dass der erste, eigentlich der Begründer der Japanologie auf Wiener Boden, Alexander Slavik, ein Völkerkundler war. Er war nicht nur ein Völkerkundler, sondern er war auch ein Schüler von dem berühmten Okama Sao, der einen noch berühmteren Lehrer in Japan hatte, nämlich Yanagita Kunio, dem Begründer der japanischen Volks- und Völkerkunde. Also Slavik, der 1900 geboren ist, hatte also damals noch verzweifelt nach Leuten gesucht, Ausschau gehalten, nach Japanern, mit denen er ein bisschen was über Japan reden kann, Japanisch lernen kann vor allem. Und ist dann an Oka geraten und hat von dem her dann quasi seine Sozialisation in die Wissenschaft erfahren, eben in die eher Ethnologie, heute sagen wir Sozialanthropologie dazu. Und von daher kommt also eine ganz spezifische Ausrichtung der Wiener Japanologie, nämlich von vornherein sehr stark auf das tatsächliche Leben der Menschen in Japan. Und das war für mich immer ganz spannend, wenn ich nach Japan gefahren bin, oder nicht, wenn ich mit Japanern zu tun gehabt habe und dann in Japan bei meinem ersten Aufenthalt, 82 bis 84, immer wieder die Frage gehört habe, und wie ist Japan jetzt anders von dem, wie man es auf der Uni lernt? Und ich habe gesagt, eigentlich gar nicht. Wir haben das alles so gelernt, das passt sehr gut. Natürlich, ich meine, ist im realen Leben immer alles ein bisschen anders, aber sonst hat es gepasst und alle waren ganz erstaunt, dass das so ist.
Was heißt für dich persönlich Japan erforschen oder was ist das Spannende an diesem Forschungsgegenstand?
Also zu Beginn war es einfach der Wunsch irgendwo weit weg in die weite Welt. Was spannend war, war natürlich zuerst ein bisschen das ganz andere. Von den Schriftzeichen eine Sprache zu lernen, die unüblich ist, die sonst kaum jemand kann. Einfach zu schauen, wie Menschen leben. Und das ist dann zunehmend vertrauter einfach geworden, Japan. Also mit Japan aufenthalten, mit dort leben und leiden und sich freuen und Freundschaften schließen. Und Japan erforschen heißt für mich den Versuch, Japan ein bisschen näher zu bringen, Japan ein bisschen mehr zu normalisieren und von dem Nimbus des Exotischen und ganz anderen zu befreien. Das ist also so etwas, das hat sich aufgebaut Ende des 19. Jahrhunderts. Wäre dann fast in eine Phase der Normalisierung gegangen, wenn man sich die Frauenbewegung anschaut, so in den 20er, 30er Jahren, war dann natürlich durch Nationalismus und Zweiten Weltkrieg wieder ganz weit weg. Und dann kamen so die verschiedenen Wellen, wie man Japan gesehen hat und was man Japan zugeschrieben hat und wie man versucht hat, Japan zu verstehen, also quasi den Schlüssel zum Verständnis der Japaner. Was natürlich ganz lustig ist, weil niemand hätte einen Schlüssel gewollt zum Verständnis der Amerikaner.
Ganz genau, ganz genau. Aber so zu Beginn der 80er Jahre eben, wie
bis
du begonnen hast.
Bis zu Beginn der 70er Jahre, noch in den ganzen 80er Jahren war das also sehr dominant. Bis, also ich glaube, ja tatsächlich noch im Zusammenhang mit der Triple-Katastrophe 2011 Fukushima kam auch wieder die Frage, ja warum reagieren die Japaner da so gelassen und warum brechen nicht alle in Panik aus und welches Wesensmerkmal steckt da dahinter? Also es geht immer um, Japan ist das ganz andere und Japan ist quasi ein geschlossenes Ganzes.
Das ist das Faszinierende, dass sich das eigentlich ja gehalten hat über eineinhalb Jahrhunderte, kann man sagen. Und trotz Globalisierung, trotzdem die Welt so nahe gerückt ist, hat es immer noch ein bisschen was Exotisches.
Ja, es gibt zwar die Globalisierung und das Näherrücken, aber auf der anderen Seite, auch wenn man sich die ganzen ethnischen Konflikte und nationalen Konflikte anschaut, ein Wiedererstarken der nationalen Identitäten und ein immer stärker sich rückversichern, immer kleiner rückversichern. Und das gilt natürlich für alle Teile. Also es gibt diese widerstrebenden Entwicklungsstränge. Das eine ist die Globalisierung von Japan, auch die Internationalisierung von beiden Seiten, diese Normalisierung ein bisschen der Beziehungen. Auf der anderen Seite das sehr klar sagen, die Japaner, ohne dass man genau weiß, was damit gemeint ist. Und dann versuchen wir halt in der Forschung zu sagen, ja, alles, was auf japanischem Boden ist, aber was ist denn mit der japanischen Diaspora zum Beispiel? Also dieser Begriff muss eigentlich immer wieder verhandelt werden, vor allem, wenn man ja sehr zunehmend averse ist, fixe Kategorien zu schaffen.
Genau, also die wissenschaftliche Betrachtung sagt natürlich nicht, die Japaner, die Japanerinnen sind so oder so, sondern differenziert sehr genau,
genau.
Und differenziert auch zeitlich sehr genau.
Ja.
Und weil Japan in der Meiji-Zeit, also zur Zeit der Öffnung, Mitte des 19. Jahrhunderts, war ein anderes Japan, als es heute ist.
Ja, völlig.
Man muss vielleicht erklären, die Heisei-Zeit, 89 bis 2019, Japan ist ja eine konstitutionelle Monarchie, eine Erbmonarchie. Und sie haben neben der westlichen auch die traditionelle Zeitrechnung, die nach der Herrschaft des jeweiligen Kaisers benannt ist. Und 2019 hat Kaiser Akihito abgedankt, den Thron an seinen Sohn Naruhito übergeben und damit endete die Heesse-Ära und jetzt, 2020, ist das Jahr Rewa II. Die Heesse-Ära, diese 30 Jahre, waren sehr, sehr prägend für das Land. Eine Zeit, in der sich die japanische Gesellschaft und auch die Geschlechterverhältnisse durchaus stark verändert haben. Und für dich eine Epoche, die untrennbar mit der Geburt deiner Tochter Stella 1989 verbunden ist. Warum hat das mit deiner Japan-Forschung zu tun?
Zu den Forschungen für meine Habilitationsschrift war ich ein Jahr in Japan, in Tokio. Und da ist mir nichts anderes übrig geblieben, als meine Tochter mitzunehmen, die damals 7 war. Und nachdem meine Forschung ja teilweise teilnehmende Beobachtung war, ich bin eben trotz allem geprägt von meinem Zweitfach Ethnologie, habe ich dann auch beschlossen, sie in eine japanische Schule zu geben. Und sie hat sich eingebildet, das war für mich, hat sich als ganz großer Glücksfall erwiesen, Abenteuer quasi in der Wildnis, und das war eine Werbebroschüre für die japanischen Pfadfinderinnen, und sie wollte dort teilnehmen. Und das heißt, sie war dann auch bei den Pfadfinderinnen. Und über diese beiden Schienen, die Schule, in die sie gegangen ist, unter der Woche, am Sonntag waren die Pfadfinderinnen, also das war dann für mich sehr spannend, einfach zu erleben, wirklich hautnah zu erleben, was es heißt, berufstätige Mutter in Japan zu sein. Es war auch für mich sehr fruchtbar von den Kontakten, die ich bekommen habe, also über die verschiedenen Personen, die ich da kennengelernt habe.
Und du warst alleinerziehende Mutter?
Ja, also mein Mann ist kurz vorher verstorben und daher war ich Alleinerzieherin und musste natürlich ganz allein mit meiner Tochter mich durchschlagen. Und es ist ganz lustig, also ich war halt im Umfeld der Universität und alle haben mich gefragt, und wo arbeitet Ihr Mann, in welcher Fakultät? Und ich habe gesagt, nein, nicht mein Mann, ich bin selber die Forscherin. Und dann kam also das große, interessant, quasi das Aha-Erlebnis. Ah ja, das ist ja eine Ausländerin, eine Europäerin, und bei denen sind schon viel mehr Frauen, auch Mütter, berufstätig außer Haus. Also das war durchaus noch ungewohnt.
Deine Habilitation trägt den Titel Geschlecht und Raum, Untersuchung zur Hierarchie der Geschlechterverhältnisse oder des Geschlechterverhältnisses in Japan. Und du fragst dich in der Einleitung, naja, werde ich jetzt eigentlich rund um die Uhr auf Feldforschung sein? Mache ich jetzt teilnehmende Beobachtung? Und wie war das dann wirklich?
In Wirklichkeit war es so, ich habe sehr viel teilgenommen und eigentlich deutlich zu wenig die Beobachtung auch jetzt in einem methodisch-systematischen Sinn dokumentiert, niedergeschrieben, reflektiert. Also das ist so das klassische Dilemma, das man immer hat. Man kann an einer sozialen Situation teilnehmen oder man kann sie beobachten. Also man kann dem einen oder dem anderen Vorrang einräumen. Und bei mir war das ganz klar dann notwendigerweise einfach auch die Teilnahme. Und ich habe mich halt am Abend hingesetzt, versucht, das alles dann niederzuschreiben. Das ist durchaus ein bisschen eine fordernde Situation, gerade mit einem Kind. Wenn man dann so in der Situation ist, okay, man schaut jetzt, man macht einen Vortrag, also über ein Gender-Thema. Und während ich mich halt quäle, auf Japanisch hier meinen Vortrag zu halten, sehr konzentriert, kommt also dann das Kind auf die Bühne, zupft und sagt, ich muss aufs Klo, Mama. Und das Spannende und das wirklich Faszinierende für mich war, und es hat ein paar solche Situationen gegeben, es waren immer irgendwelche Frauen da, die dann gesagt haben, komm, das geht jetzt nicht, komm mit mir mit und ich zeige dir und ich mache für dich. So gesehen war es zwar eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, es war bewältigbar, weil hier einfach wirklich Grundverständnis in Japan vorhanden war unter japanischen Frauen. Wenn man ein Kind hat, muss jemand auch einspringen, wenn es eine schwierige Situation gibt. Ja.
Also es war eigentlich so, dass dir die Tatsache, dass Stella mit war, auch sehr viel eröffnet hat und sehr viele Einblicke in die Gesellschaft gegeben hat, die du vielleicht ohne sie gar nicht bekommen hättest.
Genau, das waren also dann so wirklich so einzelne kritische Situationen, wo sich sehr viel zeigt. Also das sind so Kristallisationspunkte, wenn man so möchte, wo man sagen kann, okay, was immer ich drüber lese oder was immer darüber geredet wird, aber wenn ich sehe, wie das sofortige, das unmittelbare Handeln ist, dann bekomme ich darüber andere Aufschlüsse.
Und du schreibst in deiner Habil Schrift, also der Ausgangspunkt war die für dich irritierende Behauptung, das Geschlechterverhältnis in Japan sei ein komplementäres und kein hierarchisches. Frauen seien nicht benachteiligt, sondern im Gegenteil die grauen Eminenzen im Hintergrund. Und das habe auch ich tatsächlich immer wieder gehört, naja, die Frauen haben ja das Geld, weil der Mann muss den Lohn abliefern und daher haben sie so die Macht. Das war der Ausgangspunkt. So, und was ist dann daraus geworden im Laufe der Zeit?
Ja, genau. Das ist natürlich der Ausgangspunkt, wo man sagt, ich kann jetzt nicht ignorieren, wenn es da gewichtige Stimmen gibt von dieser Gruppe, die ich da versuche zu erforschen, die sagen, na, so stimmt das gar nicht. Während eine andere genauso vehement sagt, na, aber so ist es doch. Also da muss ich mich entweder positionieren oder ich muss einen anderen Weg finden, um zu schauen, wie ich vielleicht das Dilemma lösen kann. Und ich habe das jetzt versucht, wegzugehen eben von dieser starken Fokussierung auf das gesprochene Wort, also auf Diskurse, und habe gesagt, ich schaue mir das an, was das inkorporierte Verhalten ist. Also im Sinne von Pierre Bourdieu auch Habitus, das, was ich verinnerliche und was ich nicht wirklich ad hoc und schnell ändern kann. Also die Frage, wie viel Platz, wie viel Raum nehme ich mir rund um mich herum? Und das Zweite ist, wie entspannt bin ich, weil Entspannung korreliert mit Dominanz. Also ich kann dort entspannt sein, wo ich mir ganz sicher bin und wo ich dominant bin. Das heißt, Hierarchie funktioniert also in Japan auch nicht sehr viel anders, als sie sonst wo funktioniert. Und ich habe mir überlegt, okay, und wenn ich da jetzt versuche, da überall in verschiedensten Situationen Beobachtungen zu machen, Fotos vor allem zu machen, also das war damals noch nicht so leicht, weil das war noch vor der Digitalisierung, und habe dann also versucht zu schauen, wie breit stehen Männer, Frauen, wie unterscheiden sie sich. Und das Spannende war, Männer sind in allen Altersgruppen und in den meisten Situationen, haben die ein relativ einheitliches körpersprachliches Verhalten, und das heißt, ich habe so viel Muskelspannung, wie halt notwendig ist für die Haltung, die ich brauche. Bei Frauen ist es differenzierter. Zunächst einmal, Frauen verwenden viel mehr Energie darauf, schön zu gehen. Also gerade aufgerichtet zu gehen, mit hohen Absätzen trotzdem schön zu gehen, mit Händen nicht schlankern lassen, sondern eher am Körper. Also dieses schöne ästhetische Verhalten, das gleichzeitig aber natürlich auch korreliert mit einem hierarchisch untergeordneten Verhalten. Aber am stärksten sind das die Frauen im quasi reproduktionsfähigen Alter, junge Frauen. Es sind weniger die Mädchen und es sind sehr viel weniger die alten Frauen. Je nach Alter ändert sich hier auch etwas, was ich auch ganz interessant gefunden habe.
Das heißt auch, das hängt auch mit dem Werbeverhalten dann sozusagen zusammen.
Ich habe es dann eher übersetzt in, für Frauen ist es ganz wichtig, also für jüngere Frauen im jüngeren, mittleren Alter, dass sie quasi als anständige Frauen wahrgenommen werden. Mhm. Also dass sie eben nicht der Lätschert da sitzen irgendwie und so schlampig. Bei uns, also im Deutschen, gibt es ja dann auch die Schlampe dazu. Ja. Die anständigen Frauen sind also korrekt, ja, in allen Aspekten.
Wer immer schon mal in einen Kimono hineingebunden wurde, weiß, dass das einfach die Körperhaltung verändert. Ja. Man wird da eingeschnürt und dann kommt eben noch dieser Obi, der Gürtel, ja, drumherum. Und eigentlich hat man das Gefühl, man kann kaum mehr atmen. Und man kann auch eben keine großen Schritte machen, sondern man trippelt, genau, so dahin. Dazu kommen dann die Schuhe, die meist noch eine Nummer zu klein sind, damit es hübsch aussieht, glaube ich. Wie weit beeinflusst das dann die Körperhaltung, auch wenn man den Kimono abgelegt hat? Weil mittlerweile ist der Kimono ja auch nicht mehr so präsent im Alltag, sagen wir mal so.
Ja, ich würde eher sagen, Kimono ist die Ausnahmesituation und man versucht sich dann so gut wie möglich anzupassen. Nachdem man aufwächst und eben jahrzehntelang eigentlich westlich geht, ist das etwas, was man anlegt für bestimmte Anlässe. Bei alten Frauen, die wirklich ihr Leben lang Kimono getragen haben, ist das sicher anders. Aber davon habe ich sehr wenige kennengelernt.
Eine der wichtigen Erkenntnisse, die auch in deiner Arbeit drinnen sind, ist, Frauen haben einerseits wichtige Erfolge auf dem Weg zur Gleichstellung erzielt, aber Körperform und Körperhaltungen sind Demonstrationen von Ohnmacht. Es gibt Erfolge, aber das Weiblichkeitsideal kommt durch die Hintertüre wieder herein.
Ja, also das, denke ich, ist etwas, was in verschiedenen Ebenen zu sehen ist. Es gibt ja immer dieses Streben nach Aufwärtsmobilität, also man möchte zeigen, dass man gebildet ist. Man strebt einen höheren Status an und der wird natürlich ganz stark eben über Habitus, über Hexis ausgedrückt, nach Bourdieu jetzt auch wieder. Das heißt, ich muss mich in einer bestimmten Form verhalten. Und das steht natürlich im Gegensatz dazu, dass ich mich eigentlich nicht so verhalten will, wenn ich ernst genommen werden will. Frauen haben also diese Lose-Lose-Situation. Entweder sie werden nicht als kompetent angesehen oder sie werden als inkompetent angesehen und deshalb nicht ernst genommen. Oder sie sind also typisch Frauen und werden als solche nicht ernst genommen, weil die weniger gut Bescheid wissen als Männer per se. Ja. Also das ist etwas, was tatsächlich schwierig zu verändern ist. Und das sieht man dann gerade dort, wo dann Frauen auch an Sitzungen teilnehmen, an Besprechungen teilnehmen. Eigentlich gleichberechtigt teilnehmen, aber de facto dann dadurch, dass sie irgendwo gezwungen sind, sich weiblicher zu verhalten, auch die Frage, wie unterbreche ich, ja? Traue ich mich zu unterbrechen oder nicht? Wie viel Redezeit nehme ich in Anspruch? Wie deutlich mache ich mich bemerkbar?
Und wie bin ich trotzdem höflich als Frau?
Wie bin ich trotzdem höflich, genau. Genau.
Weil ja die Höflichkeit auch in Japan gerade sehr ganz, viel ja, genau. durch den Körper, durch die Körperhaltung ausgedrückt wird.
Körperhaltung und Sprache und beides ist also negativ für Frauen, die jetzt sachlich sein wollen und kompetent rüberkommen wollen, so wie es für Männer viel leichter ist.
Sprache ist ja auch ein wichtiger Punkt. Frauensprache und Männersprache sind unterschiedlich in Japan. Und dann kommt noch die Höflichkeitssprache dazu, der Höflichkeitslevel der Sprache. Das heißt also, das sind Frauen automatisch als Frauen natürlich erkennbar, schon durch ihre Sprache.
Frauen sind durch ihre Sprache viel leichter als Frauen erkennbar. Das ist auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite gibt es dieses grammatikalische Geschlecht nicht. Also dort, wo wir uns unglaublich schwer tun mit jetzt entweder Binnen-I oder Sternchen oder sonst etwas, dort verwenden die Japaner ihre ganz normalen Wörter und die sind geschlechtsneutral. Punkt. Ja, also es entsteht leicht der Eindruck, durch die Sprache wird ungemein differenziert im Japanischen, ja, zwischen Männern und Frauen. Das ist aber auf der einen Seite ja, in der direkten Kommunikation, auf der anderen Seite wieder ganz anders. Ja. Aber in der direkten Kommunikation ist so einer der Marker, wie bezeichne ich mich selbst, wie sage ich ich zu mir. Es gibt ganz viele verschiedene Formen von ich und einige, die nur Männern vorbehalten sind. In den 80er, also Anfang der 80er Jahre war das durchaus ein Thema, also da war ich Kumamoto, das war ganz besonders genderkonservativ und da gab es eine Mitarbeiterin, eine junge, die prinzipiell nur Boku verwendet hat und eigentlich die eher kürzere Form, also nicht die längere Höflichkeitsform, sondern die kürzere vertraute oder Alltagsform, wenn man so möchte.
Da muss man jetzt erklären, glaube ich. Erstens für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nie in Japan waren, Kumamoto.
Okay, Kumamoto ist eine Präfektur und Präfekturhauptstadt auf der südlichsten Hauptinsel auf Kyushu. Eher ländlich geprägt, also galt schon als klassische Provinzstadt. Und wenn man von Kumamoto gesprochen hat, dann haben die Frauen fast automatisch gesagt, ja, Kumamoto, das ist dann so ein Show hier. Und das heißt also, Männer ehren und Frauen verachten. Gesagt, ja, und das ist da besonders stark immer noch. Das war etwas, womit Männer und Frauen gemeint haben, dass quasi die Rückständigkeit auch dieser Provinz charakterisiert werden kann.
Und Boku, den Begriff Boku hast du verwendet, den Männer als für
Boku
sich
für sich als ich. Also Frauen würden sagen, das Neutrale ist Watashi, also das ist etwas. Und dann sagen Frauen sehr viel öfter Atashi oder also weichere Formen.
Und, es
und Boku
hat
oder
etwas,
Ore, das ist sehr Ore noch viel mehr, ist sehr männlich.
Es sagt etwas aus, wenn eine Frau von sich jetzt.
Und das sagt sehr viel aus. Es sagt sehr viel über das, wie sie wahrgenommen werden will, über ihr Verständnis. Und das ist also vielleicht, ist eines der ganz wenigen Dinge, die Frauen machen können, wo sie nicht als inkompetent wahrgenommen werden, weil man weiß ja, dass sie Japanisch können. Ja, man sieht das ja an der restlichen Sprache, dass das nicht eine irrtümliche Verwendung ist, sondern dass hier ein Zeichen gesetzt wird.
Indem sie Männersprache verwenden.
Indem sie dieses Wort verwenden, genau.
Also da stehen den Japanerinnen durchaus Möglichkeiten zur Verfügung, die wir eigentlich nicht haben.
Ja, durchaus. Und die werden auch wahrgenommen. Also das, was ich Aufgabe als Japanologin, das fällt einem dann nicht immer gleich ein, aber zum Beispiel etwas, was mir auch immer sehr wichtig war, da jetzt dieses Bild von der unterdrückten und diskriminierten japanischen Frau, die quasi das alles Gott ergeben hinnimmt, das ein bisschen zu korrigieren, weil das ist definitiv nicht richtig.
Das wäre eigentlich genau meine nächste Frage gewesen, weil die Wiener Japanologie ja auch eine Tradition der wissenschaftlichen Beschäftigung mit frauenspezifischen Fragen hat, die schon in den späten 70er Jahren begonnen hat. Und da gab es auch 1980 ein großes Symposium zu Frauen in Japan in Vergangenheit und Gegenwart und einige interessante Publikationen, die eben dazu beitragen sollten, diese Stereotype zu korrigieren und das Bild zu korrigieren. Und es gibt viele eigenartige Japan-Bilder in der Öffentlichkeit, aber die japanische Frau ist dann nochmals ein Mythos und exotisiert. Beispiel Geisha, Madama Butterfly etc. Deine Arbeit steht genau auch in dieser Tradition von Arbeiten, da etwas zurechtzurücken. Wie versuchst du auch in der Lehre immer wieder darauf aufmerksam zu machen oder das Bild zu korrigieren, die Stereotype zu korrigieren?
Ich habe mir das jetzt gerade gedacht. In meiner Forschung habe ich fast die Stereotype eher verstärkt, ja, dass die Frauen diskriminiert sind. Die eine Seite ist schon, darauf hinzuweisen, es gibt Diskriminierung. Und ich meine, man braucht sich nur Statistiken anschauen und man sieht das ganz eklatant. Die andere Seite, die also bei uns in der Wahrnehmung so stark damit korreliert, ist, und die Japanerinnen nehmen das hin und sind sanft und höflich
unterwürfig. Und gehen drei Schritte hinter dem Mann.
Genau. Aber das stimmt nicht, ja. Also das kann man auch historisch wirklich durch die gesamte japanische Geschichte eigentlich beobachten. Das waren sie nie. Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem auch erste Hälfte 20. Jahrhundert, gab es ein sehr patriarchales Familienrecht und das war also wirklich auch eine sehr schlechte Stellung der Frauen, die dann auf der anderen Seite aber wieder auch angefochten wurde durch eine zunehmende Bildung, durch einen zunehmenden Bildungsstandard von Frauen, durch die Frauenbewegung. Also es gab in Japan eine ausgeprägte erste Frauenbewegung da in den 1910er, 20er Jahren.
Wo es ums Wahlrecht gegangen ist.
Ja, aber nicht nur. Also Wahlrecht ganz stark um Familienrecht, also Abschaffung des Konkubinats eigentlich. Das war für Japan ganz wichtig. In Amerika war es der Kampf gegen Alkohol. In Japan war es der Kampf quasi um das Familienrecht. Das zeigt sich bis letztlich herauf dann in die Heisei-Zeit, wo die Frauen dann ankämpfen gegen Ungleichbehandlung im Beruf, ja, wo sehr viele versuchen, das über die Gerichte zu lösen und das in einer Gesellschaft, wo Klagen ganz unbeliebt ist, also wo eigentlich sehr wenig geklagt wird, aber die Frauenvereinigungen und Arbeitsjuristinnen meistens, Juristen manchmal auch, die das unterstützen, die kämpfen da wirklich dagegen. Und dann gehen sie ja auch vor ILO, also in der Nationale Labour Organization, oder sonst zur UNO. Ja, und
beklagen, also vor internationale Gremien. Also
vor internationale Gremien, um quasi den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Und ja, sie erreichen schon etwas.
Und man muss ja auch sagen, also auf dem Papier gibt es seit 1947 Gleichstellung in Japan durch die neue Verfassung, also neu nach dem Zweiten Weltkrieg, an der ja übrigens auch eine gebürtige Wienerin mitgeschrieben hat, die Beate Sirota. Und das ist eine sehr, sehr fortschrittliche Verfassung, mit die Gleichstellung garantiert und auch das Verbot, dass Frauen eben zwangsweise in Bordelle oder so eingeliefert werden und so weiter. Also auf dem Papier ist die Gleichstellung und die Abschaffung der Diskriminierung
also das war,
da.
Das mit den Bordellen, das war in erster Linie patriarchales Familienrecht, wo der Vater quasi über ja die anderen Haushaltsangehörigen bestimmen konnte. Und das war in der Regel, waren das arme, sehr arme, in Not geratene Bauern, die dann halt Bargeld gebraucht haben, weil wieder eine Missernte war und sie Steuern nicht zahlen konnten, die dann eben die Töchter zum Teil tatsächlich verkauft haben. Also das ist etwas, das es schon gegeben hat. Aber was die Verfassung, die Nachkriegsverfassung tatsächlich gemacht hat, ist, sie hat jegliche Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion und so weiter verboten. Also dieses Diskriminierungsverbot war erheblich fortschrittlicher als auch die amerikanische Verfassung zu dieser Zeit. Das muss man auch dazu sagen, also obwohl die Amerikaner ja maßgeblich beteiligt waren. Es hat also in Japan, die partnerschaftliche Familie war verankert nach dem Krieg. Das war ein Privatvertrag zwischen Männern und Frauen gleichberechtigt, ja. Wo in Österreich noch bis in die 70er Jahre der Vater bestimmen konnte, sagen durfte, ob die Frau arbeiten gehen darf oder nicht oder ob die Kinder jetzt eine höhere Schule besuchen dürfen oder nicht. Und was ich sehr am eigenen Leib auch verspürt habe. Also das war in Japan eigentlich alles gesetzwidrig. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber dazu. Das ist die Verfassung. 1986 ist das Gleichstellungsgesetz für Frauen im Berufsleben, ich sage das jetzt kurz, in Kraft getreten. Und bis dahin hatten Frauen eigentlich nur die Möglichkeit, aufgrund des bürgerlichen Gesetzbuches zu klagen, mit Sittenwidrigkeit, mit diesem Nebulosen. Ja? Irgendwas ist sittenwidrig. Und die Gerichte haben sich bis Mitte der Hesse-Zeit sehr oft darauf gestützt und haben gesagt, naja, das ist zwar verfassungswidrig, aber es ist nicht gegen die guten Sitten nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Und wie weit die Verfassung anwendbar ist auf Privatbereich, hat man gesagt, naja, die trifft eigentlich nicht auf den privaten Bereich zu. Und alles das, was Anstellungsverhältnisse sind und Familie, ist Privatbereich und das ist eigentlich gar nicht tangiert von der Verfassung. Das ist eines der Dinge, die sich doch geändert haben während der Hesse-Zeit, dass jetzt das doch stärker berücksichtigt wird.
Die Gleichstellung von den Geschlechtern in Japan ist trotzdem noch nicht erreicht, wenn man sich Daten anschaut, mit wie viel Prozent der Frauen sind in der Politik oder auch diesen Pay Gap. Da gibt es einen Report vom Weltwirtschaftsforum, wo das Einkommen der Geschlechter unter 146 Ländern verglichen wird. Japan ist auf Rang 101, Österreich auf Rang 34. Und in Japan verdienen die Frauen fast 35% weniger als die Männer. Also trotz dieser fortschrittlichen Verfassung und trotz der Bemühungen ist da real nicht so viel weitergegangen, kann man das so sagen?
Also Berufsleben und politische Partizipation im Sinn von Ämtern, Funktionen, Parlament, also Abgeordneten und so weiter, da sind Frauen tatsächlich in Japan stark diskriminiert. Woran das liegt, ist es ein bisschen schwer zu sagen. Das eine ist, dass in Japan diese Trennung der Sphären, weibliche und männliche Sphäre, sehr viel stärker immer noch aufrechterhalten wird oder sehr viel stärker wirksam war und länger wirksam war, als das in anderen industrialisierten Ländern der Fall war. Mit dem Meiji-Familienrecht waren die Hausherren, also Oberhaupt der Familie, des Haushalts, war gleichzeitig sowas wie Repräsentant der Familie gegenüber der Öffentlichkeit. Also der hat so fast so eine politische Funktion gehabt, wenn man möchte. Also der war für den Bereich nach außen zuständig und die Frau war für den Bereich innen zuständig. Als gute Ehefrau und weise Mutter, wie das geheißen hat, also dieses Ryosei Kenbo-Ideal, das eigentlich ursprünglich fast eher ermächtigend war, weil ja nach dem Konfuzianismus die Frauen für die Erziehung der Kinder überhaupt nicht getaugt haben, weil die waren ja zu dumm und zu geschwätzig. Und also Gott sei Dank war der Konfuzianismus in Japan nie so stark wie in Korea oder China, aber er hat doch seine Spuren, also gerade in der Meiji-Zeit, dann hinterlassen. Und
Meiji-Zeit, da sprechen wir jetzt vom
1868 bis 1912. In dieser Zeit wurde dann den Frauen wirklich die Zuständigkeit nach innen zugewiesen. Eben auch für die Erziehung der Kinder zu guten Staatsbürgern, aber auch für das Management des Haushalts. Das hat sich dann gezogen und nach dem Zweiten Weltkrieg dann verändert in das hegemoniale Bild von dem Sarariman, also dem Angestellten in einem größeren Betrieb, gut situierten Angestellten, und seinem Pendant der professionellen Hausfrau. Also das ist, wenn man sich das anschaut, ist das gar nicht so viel anders. Und dieser Mann als Ernährer der Familie, das war nicht nur so ein ideologisches Bild, sondern das war auch Realität im Sinn von Steuergesetzgebung, auch Lohn. Das hat man bei uns ja auch sehr lange gehabt. Also der Lohn der Männer muss höher sein, weil die müssen die ganze Familie miterhalten. Und das ist in Japan eigentlich bis heute nicht wirklich ganz ausgerottet. Ja, also dieses Verständnis vom Mann als dem Ernährer. Und das sind Strukturen, die kann man schwer durchbrechen. Also das ist das eine, da müsste sich ganz viel ändern. Ja? Und es ändert sich halt ein bisschen was, aber lang nicht genug. Und es ist ganz spannend, Kyodo, also die Nachrichtenagentur, hat so eine Umfrage gemacht, Bilanz aus der Hesse-Zeit. Und ich glaube, es waren 86% aller Japaner, die gemeint haben, es ist nicht ausreichend viel weitergegangen. Also es wurden nicht genug Fortschritte im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter gemacht. Und zwar Männer wie Frauen, und in dem unterscheiden sie sich wenig. Das ist auch spannend. Was ich noch irgendwie spannender gefunden habe, ist, dass sie gesagt haben, zufriedener ist die junge Generation, die unter 30-Jährigen, die in viel höherem Maß sagen, es passt, es ist ausreichend. Also hier gibt es jetzt durchaus gespaltene Wahrnehmung, aber insgesamt schon die Wahrnehmung, dass Japan viel zu wenig macht in dem Bereich. Und das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Japan sehr viel Wert auf Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft legt und unter anderem deshalb wettbewerbsfähig ist, weil die Frauen so schlecht bezahlt werden.
Auf der anderen Seite sind es auch wieder ökonomische Gründe, warum man dann die Frauen eher versucht, zum Arbeitsmarkt zu holen, jetzt in der Zeit, wo man einen Arbeitskräftemangel hat.
Ja, jetzt ist das große Dilemma ausgebrochen in Japan, weil man will Arbeitsmigration so gut wie es irgendwie geht verhindern, braucht aber natürlich die Arbeitskräfte auch aufgrund der demografischen Entwicklung. Das heißt natürlich, Frauen müssen in den Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite hat man niedrige Geburtenrate, ja, und man braucht mehr Kinder. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser gegeben ist, dann steigt auch die Geburtenrate. Das dauert. Da muss man wirklich so viel umbauen, eigentlich, dass das einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Und das, was jetzt passiert ist, Frauen kriegen keine Kinder und sind berufstätig oder sie kriegen Kinder und dann wird es schwierig für sie.
Und da sind wir jetzt also mittendrin in dem, was eigentlich sich an riesigen Veränderungen getan hat in der Heese-Ära. Wenn wir uns diese Zeit jetzt ein bisschen genauer anschauen, muss man noch einmal ausholen und eigentlich schauen, was war denn vorher. Und da warst du 1988 auch wieder zu einem Forschungsaufenthalt in Japan. Das war diese sogenannte Bubble Economy, also der ungebremste Höhenflug der Wirtschaft. Und ich kann mich eben auch noch erinnern an wahnsinnige Immobilienpreise in Tokio. Japanische Immobilienmogule haben halb Hawaii aufgekauft. Es war wahnsinnig viel Geld da. Der Konsum war riesengroß. Ich erinnere mich auch noch, wenn man hat den Kaffee bekommen mit so Goldstaub und Goldflanker drinnen. Also es war wahnsinniger Reichtum. Und dann ist alles zusammengebrochen. Wie hast du diese Zeit kurz vor dem Zusammenbruch dieser Bubble Economy erlebt?
Also das war 1988 im Frühjahr, im gleichen Jahr, wo Tenno dann schwer krank geworden ist im Winter. Und Japan war unglaublich teuer. Also ich habe Finanzierung aus Österreich gehabt, das war ein Forschungsprojekt, und habe also Länge mal Breite noch Ersparnisse und Sonstiges hineingebuttert, um trotz sehr günstiger Wohnbedingungen zu überleben. Also Japan war teuer. Ich kann mich erinnern, dass mir jemand erklärt hat, und im Nachhinein muss ich sagen, es kann nicht stimmen, aber so ist mir im Gedächtnis geblieben, so ein Taschentuch, großes Stück Ginsa ist so viel wert wie Kalifornien, oder?
Muss man erklären, was die Ginza ist?
Die Ginza ist also die Haupteinkaufsstraße in Tokio, das, was bei uns irgendwann einmal die Kärntner Straße ein bisschen war, aber eigentlich noch viel
nobler.
Ja, also die Ginza ist das noble Einkaufsviertel schlechthin.
Es war auch die Zeit, wo so diese Berichte bei uns waren, was kostet eine Melone?
Genau, das war die Zeit, wo die Japaner dann auch unglaublich selbstbewusst waren und ihr Selbstverständnis aus ihrem wirtschaftlichen Erfolg gezogen haben. Und ich weiß, das hat mir jemand erklärt, naja, das österreichische Problem ist, dass die viel zu sehr vom Tourismus abhängen und die keine gescheite Wirtschaft haben.
Ja.
Im Gegensatz also quasi zu Japan. Wenn man sich das heute anschaut, hat sich's geändert und heute pflegt Japan durchaus oder versucht durchaus den Tourismus anzukurbeln.
Zumindest also, vor Corona.
Vor Corona, stimmt, vor Corona. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger.
In der Hesezeit, auf jeden Fall, gab es einen Boom.
Da gab es einen Boom.
Also es war diese künstlich aufgepumpte Wirtschaft, die dann irgendwann zusammenfallen musste.
Die irgendwann zusammenfallen musste.
Die Banken konnten die faulen Kredite nicht mehr bedienen.
Meistens gab es Hausbanken und die haben die Kredite ziemlich leichtfertig verliehen. Es gab also genug Geld, das hat man irgendwo eingebracht. Also Grundstücksspekulationen und so weiter. Verschiedenes andere. Also es war also wirklich eine aufgeblasene Wirtschaft. Dahinter stand aber auch schon eine solide Wirtschaftsleistung, muss man sagen. Und das war auch die Zeit, wo bei uns alle sich dann beschäftigt haben mit japanischem Management. Also Japan das große Vorbild in verschiedenen Bereichen. Aber eines der großen Themen damals war schon die Alterung der Gesellschaft. Also man hatte die Prognosen gehabt. Und die Frage, wie geht man um damit? Und auch, wie geht man um mit wohlfahrtsstaatlichen Agenten? Und da hat man geprägt das Bild von der Wohlfahrtsstaat japanischer Prägung und wollte im Wesentlichen nur sagen, der Staat will nichts zahlen. Das war ganz spannend auch zu sehen, dass auf der einen Seite also betont wurde, wie wichtig es ist, wie wichtig diese warmen Familienbeziehungen in Japan sind. Und da werden die Alten nicht ins Heim abgeschoben, sondern im Schoß der Familie gepflegt, heißt natürlich von Frauen gepflegt. Aber jedenfalls so dieser offizielle Diskurs war Hinrichtung, wird gepflegt, muss natürlich Frauen sein. Auf der anderen Seite gab es auch interministerielle Unterschiede, ja, das Verlangen, dass Frauen stärker in den Arbeitsmarkt einsteigen. Also sozusagen, man will beides haben, aber auch bei Frauen hat der Tag nur 24 Stunden, können nicht beides machen. Ja. Und das zu vereinen, das ist bis heute ein Dilemma.
Ja. Und da sind ja sehr viele Frauen auch in Part-Time also gedrängt worden oder haben oder konnten gar nicht anders als nur Teilzeit zu arbeiten, was dann auch wieder zum Teil, glaube ich, die Einkommensunterschiede erklärt, oder?
Ja, natürlich. Also diese Teilzeitarbeit von Frauen, Die muss man aber auch schon ein bisschen differenzierter sehen, ja. Viele Frauen heiratet oder spätestens also mit Kind, mit der Geburt des ersten Kindes. Und dann war ein Wiedereinstieg in reguläre Beschäftigungsverhältnisse nicht möglich, wäre es für Männer nach einer Pause auch eigentlich nicht gewesen. Ja? Also das ergibt sich wirklich aus dieser Kinderpause auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hätten die Familien ja, finanziell durchaus verloren, wenn sie die ganzen Alleinverdienersteuervorteile und Boni und sonstiges verloren hätten. Und dann kommt dazu, wenn man noch dazu rechnet, die Kosten für Kinderbetreuung, also wären die definitiv finanziell schlechter ausgestiegen, jetzt als Familie. Und das Problem ist natürlich, dass Frauen als Frauen für sich dadurch quasi die finanziellen Einbußen gehabt haben. Und Frauen, die keine Familie hatten, darunter natürlich besonders gelitten haben.
Also du hast dich in den 80er Jahren, wie du da bei deinem Forschungsaufenthalt warst, kurz vor Beginn der Heyse-Ära, mit der Alterung der Gesellschaft beschäftigt. Und das ist ja ein Thema, das ganz akut geworden ist in der Heyse-Zeit, die demografische Entwicklung. Du hast es schon erwähnt, sehr viele alte Menschen und ein enormer Geburtenrückgang, also so, dass der Erhalt nicht gewährleistet ist.
Das ist die große Frage. Ja. Also man versucht in Japan jetzt doch verschiedene Maßnahmen mit Pflegeversicherungen, mit verschiedenen Maßnahmen, die das Leben zu Hause weiter ermöglichen. Und natürlich, und das war der Slogan schon in den 80er Jahren, ja, also ganz, ganz, ganz starker Fokus auf gesund altern. Also von wegen, wie ernähre ich mich, bewegungsmäßig, was muss ich machen? Und das ist auch allgemein wirklich sehr im Bewusstsein verankert. Und dann kommt dazu, dass Japaner zwar vielleicht ausscheiden aus dem ursprünglichen Angestelltenverhältnis, wenn man jetzt die Männer hernimmt, aber trotzdem weiterarbeiten in irgendeiner Form.
Nirgendwo sieht man auf der Welt so viele ganz alte Menschen eigentlich und vor allem Männer, muss ich sagen, die zum Beispiel bei der Baustelle mit einer roten Lampe winken und darauf aufmerksam machen, dass es da gefährlich ist oder Parkplatzwächter sind oder so. Und die machen das ja nicht, wie das bei uns manchmal dargestellt wird, weil sie so Freude daran haben, das zu machen.
Also das ist jetzt natürlich, das wird jetzt spannend sein zu beobachten, ja. Aber gerade die Männer, die jetzt alt sind, sind irgendwie aufgegangen im Beruf. Nachdem die Frauen nach ihnen alles gemanagt haben, haben die zum Teil auch nicht wirklich Probleme in den Beziehungen mit der Familie. Ende der 80er Jahre hat es dieses sehr unschöne Wort gegeben von quasi großen Abfall, Mist. Das waren die Männer, die dann nach der Pensionierung zu Hause waren plötzlich und mit denen man nichts anfangen hat können.
Er klebt zu Hause wie nasses Herbstlaub. Gibt's auch
das
so
ist der netten, die freundliche.
Der netten Spruch.
Das ist die freundlichere Variante. Und das heißt, die Männer mussten aber irgendwo hinaus und irgendwas machen. Und dann haben sie halt geschaut, welche Möglichkeiten es gibt. Also das sind meistens dann schon auch sehr viele freiwilligen Arbeiten, die nicht bezahlt sind, wo sie eine Beschäftigung haben. Von den höheren Jobs steigt man herunter auf schlechter bezahlte Verträge und arbeitet aber weiter in Arbeitsverhältnissen. Also auch das war durchaus üblich.
Aber ist es nicht auch so, dass die Pensionen eher so niedrig sind, dass man dazu
arbeiten
muss?
Pensionen sind natürlich auch niedrig, ja. Also man kommt schwer aus. Man muss darauf hinsparen. Es gibt eine gute Abfertigung und da muss man schauen, wie man da also wirklich kalkuliert. Auch fürs Alter. Aber den Frauen, weil du gesagt hast, Teilzeitarbeit. Das ist nicht nur so, dass die Frauen gedrängt werden in die Teilzeitarbeit, sondern ich habe auf jeden Fall zwei Frauen, also wie ich da mit meiner Tochter in Japan war, zwei Frauen kennengelernt. Eine davon, die gesagt hat, naja, Arbeitgeber hat sie immer noch angerufen und gesagt, ob sie nicht doch wieder zumindest Teilzeit kommen will oder ein bisschen arbeiten will oder vorzugsweise wieder ganz einsteigen will, nachdem die Kinder ja jetzt schon in der Schule sind. Und die gesagt hat, nein, sie hat Zwillinge und das war schwierig und sie konnte nicht und sie wollte nicht, ja. Also es ist nicht so, dass das nur die Arbeitgeber sind, sondern es ist tatsächlich so, dass quasi die Funktion, die man hat, die Verpflichtung auch als Mutter, dass die sehr ernst genommen wird und man in Japan wie auch in Österreich nur sehr unzulänglich Möglichkeiten hat, das zu kombinieren. Und dann steht man also vor der Wahl, lasse ich meine Kinder da irgendwie halb versorgt oder nicht gut versorgt oder höre ich auf zu arbeiten. Und nachdem in Japan also das immer noch eine sehr bewusste Entscheidung ist, zu Kind und Kind in der Familie zu bekommen, also mit Partner zu bekommen, es gibt ja kaum uneheliche Kinder.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, dass in Japan also keine Kinder geboren werden, außer in aufrechten Ehen, weil das gesellschaftlich nicht
Es gibt auch, ist auch immer noch, trotz starken Ansteigen in der Heisezeit, aber noch immer sehr niedrige Scheidungsrate. Und das ist spannend, weil das, was die Japaner machen, alternativ, also Heisezeit ist auch eine Zeit der Diversifizierung der Familienformen, ja. Auch dessen, was erlaubt ist, auch dessen, zu was man sich bekennt. Und das ist, und da haben Frauen angefangen, unverheiratet zu bleiben und keine Kinder zu haben.
Ja, und ich habe mich erst vor kurzem mit einer durchaus karrieremachenden jungen Wissenschaftlerin Mitte 30 unterhalten, ob es da vielleicht einen Druck gibt von ihrer Familie, sie soll doch jetzt endlich heiraten und Kinder kriegen. Hat sie gemeint, nein, also von der Familie eigentlich nicht, aber doch von der Gesellschaft und der Umgebung sind diese Kampagnen zu, also wir sollten doch schauen, dass wir nicht aussterben, wir sollten schauen, dass wir Kinder kriegen, das empfindet sie dann als Druck.
Das ist natürlich mit der niedrigen Geburtenrate, mit der Japan ja sehr kämpft, ist das quasi so ein bisschen verantwortungslos, da keine Kinder zu kriegen. Aber auf der anderen Seite sind auch, und das ist auch ganz starke Zunahme, viele junge Männer, die nicht mehr heiraten.
Zum Teil aber auch, muss man sagen, weil sie sich nicht leisten können, dass sie überhaupt ausziehen von zu Hause. Und das ist auch eine Entwicklung der Heisei-Ära, dass sich dann sehr viele Leute auch in prekären Beschäftigungen befinden.
Genau.
Dieses Bild des japanischen Firmenangestellten, diese Unternehmenskultur, die gibt es ja in dem Sinn eigentlich nicht mehr. In diesen 30 Jahren hat sich das so entwickelt. Und viele leben mit 50 noch bei den Eltern und bleiben dann natürlich auch ledig.
Ja, ja, also das ist natürlich mit der platzenden Bubble war eine wirtschaftliche Rezession. Diese quasi Selbstverständlichkeit für einen doch größeren Teil der Bevölkerung, jetzt ein fixes Beschäftigungsverhältnis zu haben, das ist zusammengebrochen. Und Männer sind also, einerseits können sie sich's nicht leisten, auf der anderen Seite haben sie Angst vor den Erwartungen der Frauen. Also was die von ihnen jetzt erwarten, dass sie machen, mithelfen im Haushalt und emotional also responsive, also eingehen dann auch auf sie und so, und da schreien sie davor zurück.
Wenn wir vielleicht abschließend zu einem positiven Entwicklungen kommen und vielleicht einen Ausblick wagen, dieses Work-Life-Balance ist ja ein großes Schlagwort geworden und auch die Regierung sieht ja auch das Problem und versucht, die Väter zu motivieren, dass sie eben zu Hause bleiben. Das Väterkarenzgesetz ist durchaus sehr fortschrittlich, fortschrittlicher wie bei uns. Sie können 52 Wochen in Karenz gehen mit 58% des Gehalts von vorher. Es wird halt nicht in Anspruch genommen.
Ja, genau.
Es wird nur von ganz wenigen Leuten in Anspruch genommen.
Urlaub.
Das genau, ist genau. Aber im Prinzip tut sich da schon einiges, was noch vor 30 Jahren vielleicht undenkbar gewesen wäre.
Es passieren Entwicklungen, die passieren zum Teil, wie gesagt, auch auf internationalen Druck. Es ist aber schon so, dass die Väter waren in Japan immer durchaus an ihren Kindern interessiert und viele Männer beklagen es, dass sie zu wenig Zeit für ihre Kinder haben. Also auch beschäftigte Väter sind dann zum Teil, gehen mit ihren Kindern gemeinsam am Abend baden in die Badewanne. Ja? Also es ist nicht so, dass sich die Väter absentiert hätten, sondern es war tatsächlich Zeitmangel. Und das würden viele durchaus ganz gerne in Anspruch nehmen. Aber auch wenn es jetzt dieses Gesetz gibt und den Wunsch gibt, in Anspruch zu nehmen, es sind noch immer, so wie die Frauen also mit ihren Gleichbehandlung im Berufsleben nicht durchdringen, so dringen die Männer nicht mit dem Wunsch durch, mehr eine bessere Work-Life-Balance zu haben. Das, was ich vielleicht schon noch sagen möchte, wir haben jetzt sehr viel über Strukturen und Allgemeines gesprochen. Und es entsteht dann immer so ein bisschen auch ein Bild der japanischen Gesellschaft, das dann vielleicht doch wieder verstärkend wirkt für bestimmte Klischees. Und ich möchte also das vielleicht korrigieren, weil wir gesagt haben, teilnehmende Beobachtung. Also einfach aus dem Erleben mit meiner Tochter. Wenn die Frauen sich konzentrieren auf den Innenbereich, auch auf Muttersein konzentrieren, dann machen sie das in einer sehr umfassenden Weise. Umfassend im Sinn von theoretisch durchaus gebildet. Also sie wissen, welche Bedürfnisse nach Maslow'sche Bedürfnispyramide befriedigt werden müssen und so weiter. Sie sind auch intern gut vernetzt und sie gehen unglaublich auf die Kinder ein. Also es gibt da nicht diese starren Entwicklungsprinzipien, die es bei uns gibt, und die Kinder müssen in dem Alter das können und wenn sie das nicht können, was ist daran falsch? Sondern das Kind kann es halt noch nicht. Das gilt also so bis 7, 8 auf jeden Fall. Dann wird es härter für die Kinder. Ja? Aber bis dahin, das wird schon lernen. Also das Prinzip Strafen ist weitgehend absent, also das wird sehr negativ betrachtet. Stattdessen versucht man also zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, machst du es das nächste Mal besser. Du wirst ja auch vernünftiger, du machst es das nächste Mal besser. Also das Einhalten von Regeln, Regeln einhalten können, korreliert mit, man wird reifer und ist nicht mehr kindisch. Also das Nicht-Einhalten der Regeln ist kindisch, weil das Kind versteht es noch nicht anders. Das Einhalten von Regeln ist reif und erwachsen, weil dann weiß man ja, warum das so ist. Und das ist ein Grund, warum die Japaner auch nicht in Panik ausgebrochen sind. Ich meine, jeder vernünftige Mensch weiß, dass Panik genau nicht angebracht ist, sondern die Situation verschlechtert. Und von daher halte ich mich an die Regeln, die vorgegeben werden, weil ich weiß, dann bricht das nicht aus. Ja? Bei uns geht es genau umgekehrt. Da halten sich die Kinder an die Regeln, müssen sich an die Regeln halten, weil die Eltern das einfordern. Und sobald sie erwachsen sind, sagen sie, jetzt brauche ich nicht mehr. Und daraus entsteht also dann schon noch ein sehr unterschiedlicher Eindruck.
Das, was du jetzt geschildert hast, den Umgang mit Kindern, gilt ja sehr oft auch im zwischenmenschlichen Bereich. Da klingt sehr viel Wärme durch. Da ist sehr viel Wärme und Empathie und ein liebevoller Umgang miteinander. Und das ist ja auch etwas, was, wenn wir am Anfang gesprochen haben über, was macht den Forschungsgegenstand Japan so reizvoll. Ja. Also zumindest für mich ist es etwas, was ja, das macht auch Japan aus. Das ist auch etwas, was ich doch sehr stark wahrnehme.
Ja, Japan ist eine wunderbare Gesellschaft, um dort zu leben, wenn man sich den Spielregeln anpasst. Und die Spielregeln in Japan sind relativ klar definiert, wie man sich verhalten soll. Und wenn man die einhält, dann lebt sich sehr einfach. Dann braucht man nicht viele Worte, dann weiß man, was passiert. Das ist genau auch das Problem mit den Anstellungsverhältnissen, ja. Dort, wo die Männer untereinander genau wissen, sie gehen jetzt um die Zeit trinken und da entspannen sie dann und dann kommen halt die Frustrationen raus und dann ist alles vergessen, weil man hat sie nur beim Trinken gesagt. Und was passiert, wenn da eine Frau dazu kommt? Da muss ich aufpassen, wie ich die anschaue, weil dann ist das gleich sexuelle Belästigung und eigentlich will ich sie nicht dabei haben, weil wir wollen unsere Männerrunde haben oder, ja. Das passt dann nicht mehr hinein. Konformität ist mehr, Edward Hall hat das einmal gesagt, es sind kontextintensive Gesellschaften, wo man nicht viel nachdenken braucht, weil alle verstehen, worum es geht. Und wenn da natürlich jemand von außen reinkommt, dann muss man sich ganz umorientieren und das alles neu machen. Und das ist gleichzeitig so ein Hemmnis natürlich für Veränderungen. Erklärt auch, warum Japan so avers ist, jetzt Arbeitsmigranten aufzunehmen, weil das wirklich die Gesellschaft verändert. Heißt aber auch, wenn man da drinnen ist und sich so verhält, dann ist das einfach eine sehr angenehme Umgebung. Bei uns braucht man diese Formen nicht wahren. Aber wenn man nicht funktioniert, dann wird sofort nachgeforscht, was ist los mit dir, warum funktionierst du nicht, brauchst du nicht eine Therapie, sollte das nicht sein. Und also im Beispiel meiner Tochter habe ich das sehr gut erlebt. Die ist im Erwachsenenalter dann Autismus diagnostiziert worden. Und die hat gesagt, in Japan hat sie sich angenommen gefühlt wie sonst wie in Österreich nie. Mit all ihren Eigenheiten. Und es war ganz klar, was sie tun kann. Und sie war halt so. Mhm. Und von daher muss man schon ein bisschen differenzieren, auch wie man die japanische Gesellschaft sehen möchte. Und ich denke, natürlich hat sie ihre Schattenseiten, aber sie hat auch sehr, sehr angenehme, positive Seiten.
Heute im Gespräch hörten Sie Judith Brandner mit der Japanologin, Ethnologin und Genderforscherin Ingrid Getreuer-Kargl. Mitarbeit Viktoria Waldhäusl und Maria Frank. Das Gespräch können Sie eine Woche lang auf der Ö1-Website unter oe1.orf.at/7tageö1 nachhören. Und jede im Gesprächssendung steht im Download-Abo für Sie bereit. Nächste Woche am 13. August um 21 Uhr wiederholen wir im Rahmen der Sommerreprisen ein Gespräch, das Renata Schmidt-Kunz mit den beiden Volkskundlerinnen Maria Walcher und Edith A. Weinlich über 103 österreichische Traditionen geführt hat, die Teil des immateriellen Weltkulturerbes sind. Und am 14. August um 16.05 Uhr hören Sie die Wiederholung eines Gespräches, das Michael Kerbler 2010 mit dem deutschen katholischen Theologen Eugen Drewermann geführt hat, der im Juni seinen 80. Geburtstag feierte. Im Gespräch, jeden Donnerstag um 21 Uhr und jeden Freitag um 16.05 Uhr in Ihrem Kultursender Österreich 1.